Also stell dir mal vor, du gehst durch die staubigen, mega belebten Straßen im alten Jerusalem.
Ja, volles Chaos, ne? Überall Händler und so.
Genau, überall Lärm, hunderte Pilger. Und dann ganz plötzlich siehst du da so einen hochangesehenen religiösen Führer.
Okay.
Und der Typ rennt einfach mit geschlossenen Augen geradewegs gegen eine massive Steinmauer.
Autsch, ja.
Ja, voll. Er blutet aus einer riesigen Platzwunde am Kopf. Sein Gesicht ist schon total voller blauer Flecke. Er taumelt, aber er tut das halt mit voller Absicht.
Das ist wirklich Wahnsinn, wenn man sich das bildlich vorstellt.
Absolut. Und warum macht er das? Um der ganzen Stadt dazu beweisen, wie unfassbar heilig er ist.
Ah, er will quasi demonstrieren, dass er lieber physischen Schaden in Kauf nimmt, als auch nur versehentlich eine Frau auf der Straße anzusehen.
Richtig. Nur um in Gedanken nicht unrein zu werden. Und das ist jetzt kein Witz, das war eine reale Dynamik in der Antike.
Ja, das ist schon heftig.
Und es ist der absolut perfekte Einstieg für unsere heutige Entdeckungsreise. Wir nehmen dich nämlich heute mit zu einer der, ja, schärfsten Kritiken an Heuchelei, die je formuliert wurde.
Eine Kritik, die halt 2000 Jahre alt ist, aber naja, erschreckend genau beschreibt, wie wir Menschen auch heute noch ticken.
Genau, dieser ständige Kampf um Status und moralische Überlegenheit. Deswegen stützen wir uns heute auf die geniale historische Forschungsarbeit von Dr. Craig Keener.
Ja, seine Vorlesungen über das Matthäusevangelium, speziell so die Kapitel 23 und 24.
Richtig, er hat das förmlich seziert. Wir wollen heute diese staubigen Schichten abtragen. Es geht nicht um langweilige Theologie, sondern um einen epischen verbalen Schlagabtausch.
Da fliegen wirklich rhetorisch die Fetzen.
Oh ja, also lass uns das mal aufschlüsseln. Bevor wir verstehen können, warum Jesus da so extrem austeilt, müssen wir erst mal klären, wen er da eigentlich kritisiert.
Die Pharisäer.
Genau. Wenn ich dieses Wort höre, ne, dann denke ich automatisch an so eine riesige, alles dominierende Macht im Hintergrund, die quasi jeden Aspekt des Lebens kontrolliert hat.
Ja, das ist so die Standardwahrnehmung heute. Aber die demografische Realität damals, sie sah völlig anders aus.
Echt?
Ja, absolut. Die Pharisäer, das war eine winzige Elite. Laut historischen Schätzungen gab es damals in ganz Judäa und Galiläa nur etwa, also lass mich lügen, 6000 Männer, die dazugehörten.
Moment mal, 6000.
Ja, nur 6000 bei einer Bevölkerung, die in die Hunderttausende ging.
Wahnsinn.
Das war weit weniger als 1% der Bevölkerung. Numerisch waren die absolut in der Minderheit.
Weniger als 1%? Okay, das heißt, ja, sie hatten gar nicht diese militärische Macht, um das Volk so mit eiserner Faust zu regieren.
Nee, überhaupt nicht.
Die Schwerter, also das Militär, das gehörte den Römern.
Und das Geld, das war doch im Tempel, oder?
Richtig. Der immense Reichtum im Tempel wurde von einer ganz anderen Gruppe kontrolliert, nämlich den Sadduzäern.
Ah, okay. Wenn die Pharisäer also weder das Militär noch das große Geld hatten, woher kam dann ihr krasser Einfluss?
Naja, sie haben quasi moralische Überlegenheit zu ihrer eigenen Währung gemacht.
Ah, clever.
Ja, total. Sie hatten keine formelle Macht, also haben sie sich auf die informelle Macht fokussiert, den Einfluss auf das einfache Volk.
Und da waren sie anscheinend extrem erfolgreich, oder? Sehr. Sie waren beim Volk mega beliebt. Sie boten so eine alltagsnahe, sehr exakte Auslegung der Gesetze an.
Also so, dass der normale Handwerker oder Bauer auch das Gefühl hatte, ein gutes, gottgefälliges Leben zu führen.
Genau. Ohne selbst Priester sein zu müssen. Sie waren, wenn man so will, die moralischen Influencer ihrer Zeit.
Moralische Influencer, das trifft es perfekt. Aber genau diese Nähe zum Volk führt uns ja zu einem total fatalen Missverständnis heute, oder?
Ja, leider. Viele moderne Leser sehen diesen harten Text, Kapitel 23, und lesen ihn als antijüdisch.
Oh, das ist ein extrem wichtiger Punkt. Das müssen wir direkt klarstellen. Echter Antijudaismus in der Antike, der klang nämlich völlig anders.
Absolut. Wenn wir uns antiken Antisemitismus anschauen, das war bizarr und extrem feindselig. Der Historiker Josephus berichtet da zum Beispiel von einem gewissen Apion.
Was hat der geschrieben?
Apion hat wirklich die wildesten Propagandamärchen verbreitet. Der behauptete allen Ernstes, die Juden seien nur aus Ägypten vertrieben worden, weil, halte dich fest, weil sie alle an Lepra erkrankt waren.
Bitte was? Das ist ja absurd.
Ja, Oder noch krasser, er erzählte, sie würden tief im Tempel in Jerusalem heimlich den Kopf eines Esels anbeten.
Okay, wow. Das ist wirklich pure Diffamierung. Das zielte ja komplett darauf ab, ein ganzes Volk zu entmenschlichen.
Richtig, das kam von außen. Und die Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Pharisäern hat damit rein gar nichts zu tun.
Es war ja im Grunde ein hitziger Streit innerhalb der eigenen Familie.
Ganz genau.
Das ist eher so, als würdest du auf einem Parteitag sitzen, wo sich zwei Fraktionen derselben politischen Bewegung auf offener Bühne komplett zerfleischen, oder?
Das ist ein sehr gutes Bild. Sie bewegen sich im selben ideologischen Kosmos. Und diese interne, echt harte Kritik hat im Judentum eine sehr lange, ehrenvolle Tradition.
Du meinst die alten Propheten?
Ja, Leute wie Amos oder Hosea. Die haben ihr eigenes Volk mit Worten attackiert, da klingeln dir echt die Ohren.
Und gab es da nicht auch diese Gruppe am Toten Meer?
Ah ja, die Qumran-Gemeinschaft, die diese berühmten Schriftrollen verfasst haben. Die waren so fanatisch von ihrer eigenen Lehre überzeugt, dass sie den gesamten Rest Israels buchstäblich als die, Zitat, Versammlung des Satans bezeichneten.
Heftig. Versammlung des Satans.
Ja. Im Vergleich zu dieser extremen verbalen Ausgrenzung war das, was Jesus da gemacht hat, noch völlig im Rahmen der traditionellen innerjüdischen Prophetenrhetorik.
Okay, aber Moment. Da muss ich mal kurz einhaken. Wenn er doch tief in dieser Tradition stand und Dr. Kina sogar sagt, dass Jesus in vielen Punkten mit der Theorie der Pharisäer übereinstimmte.
Ja, er sagte ja sogar, tut, was sie euch sagen.
Genau. Warum war er dann so unglaublich wütend auf sie?
Was hier so faszinierend ist, es ging ihm überhaupt nicht um die Theologie an sich. Es ging um die Ausführung. Er attackiert diese riesige Lücke zwischen dem, was sie gepredigt haben und dem, was sie tatsächlich getan haben.
Heuchelei pur also.
Genau. Hier wird der Konflikt psychologisch echt tiefgreifend. Er greift ihre Theatershow an. Er sagt, sie sitzen auf dem Stuhl des Mose.
War das ein echter Stuhl?
Ja, das war nicht nur eine Metapher. Das war ein physisches Symbol in den Synagogen für die Autorität der Gesetzesauslegung. Er erkennt diese Autorität sogar an. Aber er sagt, ihr bindet den Menschen unerträglich schwere Lasten auf die Schultern.
Aber sie selbst rühren keinen Finger, um diese Lasten zu tragen.
Richtig. Religion war für die kein Weg mehr zur Transformation. Es war nur noch ein Werkzeug zur reinen Selbstdarstellung. Status war alles. In so einer Schamkultur, wo Ehre alles bedeutete, war das extrem wichtig.
Okay, aber wie sah das damals konkret aus, dieses antike Flexen mit Status? Ich meine, die hatten ja keine Designerklamotten oder Rolex-Uhren.
Naja, sie nutzten religiöse Symbole als Luxusgüter.
Ah.
Es gab den jüdischen Brauch, diese sogenannten Phylakterien zu tragen.
Das waren diese kleinen Gebetsriemen, oder?
Genau. Würfelförmige Lederkästchen mit Bibelfersen drin, die man sich mit Riemen an Stirn und Arm gebunden hat. Und die Pharisäer haben die extra breit und mega auffällig machen lassen.
Damit es auch ja jeder von Weitem sieht.
Richtig. Und das Gleiche mit den Quasten an ihren Gewändern. Die machten sie so lang, dass sie beim Gehen förmlich über den Boden schleiften. Jeder sollte sofort von ihrer Aura der Heiligkeit geblendet sein.
Und hier wird es wirklich spannend.
Ja.
Das ist doch das perfekte Äquivalent zu dem blauen Haken auf Social Media heute.
Ja.
Oder der teuren Uhr. Nur eben mit Lederriemen.
Ja, absolut.
Leute posten die perfekte, moralisch überlegene Ästhetik. Aber hinter den Kulissen sind sie völlig toxisch.
Ja.
Und das bringt uns ja wieder zu dem blutenden Mann vom Anfang.
Ach ja, genau.
Wenn eine Gesellschaft Status primär über moralische Reinheit definiert, fangen die Leute an, das extrem performativ zur Schau zu stellen. Ein blutendes Gesicht, weil man gegen eine Wand rennt, ist ja der ultimative Beweis für Disziplin.
Das ist quasi die antike Version des Influencers, der um 4 Uhr morgens einen Screenshot seiner Lauf-App postet.
Genau, um zu beweisen, dass er härter arbeitet als alle anderen. Es geht nicht um den Sport oder die Moral, es geht nur darum, gesehen zu werden.
Weißt du, was daran noch so interessant ist? Diese Performativität wurde gar nicht nur von Jesus kritisiert.
Echt nicht?
Nein. Es gibt spätere rabbinische Schriften aus dem Judentum selbst, die eine echt faszinierende Liste von 7 Arten von Pharisäern haben.
Und die war positiv?
Die meisten Kategorien darin sind absolut vernichtend. Die Rabbiner haben sich selbst über diesen Typus des geprellten oder blutenden Pharisäers lustig gemacht.
Also war das quasi ein bekannter Stereotyp damals?
Ja. Sie erkannten völlig, dass dieses Verhalten die wahren Prioritäten des Glaubens total pervertiert.
Okay, und diese Verzerrung der Prioritäten, die führt uns zu dem vielleicht genialsten rhetorischen Bild in dieser ganzen Geschichte. Dem Bild von den Mücken und den Kamelen.
Oh ja, das ist rhetorisch einfach grandios.
Lass uns da mal tief eintauchen. Es geht um die völlige Absurdität, den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen.
Jesus kritisiert da ihr Verhalten beim Zehnten. Der Zehnte war ja so eine religiöse Steuer auf landwirtschaftliche Erträge. Aber die Pharisäer haben das komplett auf die Spitze getrieben.
Wie extrem waren die da?
Die gingen nicht nur zu ihren Getreidefeldern, die gingen in ihre winzigen Küchenkräutergärten.
Nicht im Ernst.
Doch. Und da standen die dann und haben penibel die kleinsten Blättchen von Minze, Dill und Kümmel abgezählt, um exakt 10% abzugeben. Historiker schätzen, dass einige dadurch bis zu 23,3% ihres Einkommens abgaben.
Wahnsinn. Ich stelle mir gerade vor, wie so ein Typ mit so einer antiken Pinzette über einem Minzstrauch hängt.
Genau das Bild ist es.
Und jedes Blatt durchzählt, um ja nicht versehentlich nur 9,9% an Gott zu geben. Das hat ja schon echt zwanghafte Züge.
Und genau da setzt Jesus an. Er sagt quasi, Leute, eure Hingabe für die Minze in allen Ehren, aber während ihr mit der Pinzette über den Gewürzen hängt, ignoriert ihr die fundamentalen Dinge völlig.
Also Dinge wie Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Treue?
Richtig. Und dann haut er dieses brillante aramäische Wortspiel aus. Auf Aramäisch heißt die kleine Mücke Kalma und das riesige Kamel heißt Gamla.
Kalma und Gamla, okay.
Er ruft denen also zu, ihr blinden Führer, ihr siebt eine Mücke aus eurem Getränk heraus, aber ihr verschluckt ein ganzes Kamel.
Ein unfassbar starkes Bild. Sie fehlt dann die winzige Mücke aus dem Wasserglas, um rituell bloß nicht unrein zu werden. Und währenddessen reißen sie den Mund auf und schieben sich ein riesiges, unreines Kamel in den Rachen.
Ja, der Kontrast könnte nicht größer sein.
Das ist wirklich, als würde im modernen Geschäftsleben eine Firma gerade bankrott gehen.
Und die Führungsetage diskutiert über die Schriftart.
Genau. Als würde die Führung auf der sinkenden Titanic stundenlang rumschreien, weil sie sich nicht auf die Schriftart für die Menükarte einigen können. Sie sind völlig besessen von der perfekten Präsentation, aber das Fundament säuft gerade ab.
Dieser Fokus auf die reine Ästhetik treibt Jesus dann auch zu seinem härtesten Vergleich.
Welcher ist das?
Er nennt sie übertünchte Gräber.
Oh, das klingt düster.
Ist es auch. Um das zu verstehen, musst du an die Frühlingszeit in Jerusalem vor dem Passafest denken. Da strömen tausende Pilger in die Stadt.
Okay. Und was war das Problem mit den Gräbern?
Wenn ein Pilger versehentlich ein Grab berührte, war er für 7 Tage rituell unrein.
Okay.
Er durfte beim Fest nicht mitmachen. Das war eine Katastrophe. Also haben die Einheimischen die Gräber vorher mit leuchtend weißer Kalkfarbe angemalt.
Ah, damit sie quasi in der Sonne strahlen und jeder ihnen ausweichen kann.
Genau. Und Jesus nutzt das und sagt, von außen seht ihr wunderschön aus, makellos weiß, aber innen seid ihr voller Totengebeine und Verwesung.
Das ist ja der ultimative PR-Spin, den er da entlarvt. Sie nehmen etwas, das Tod bedeutet, überziehen es mit strahlend weißer Farbe, aber wenn du den Deckel hebst, schlägt dir die Toxizität entgegen.
Er sagt ihnen wirklich ins Gesicht, eure angebliche Reinheit rettet niemanden, sie vergiftet die Leute.
Puh. Aber sag mal, wie reagiert denn so ein Establishment auf so einen frontalen öffentlichen Angriff? Wir reden hier ja von einer extremen Schamkultur.
Das war nicht einfach nur eine Entgleisung, das war eine offene Kriegserklärung. Wer die Ehre der Eliten so attackiert, unterschreibt quasi sein eigenes Todesurteil.
Das heißt, Jesus wusste genau, was er da tut.
Laut Dr. Kina absolut. Die Kreuzigung war das unausweichliche Resultat dieser öffentlichen Demaskierung.
Wahnsinn. Und ab hier kippt die Stimmung ja auch komplett ins Düstere, oder? Es geht dann nicht mehr um Minze.
Nein, überhaupt nicht mehr. Er wirft ihnen direkt vor, sie seien die Erben der Prophetenmörder.
Die Prophetenmörder der Vergangenheit. Aber hätten die Pharisäer nicht gesagt, Moment, wir ehren die Propheten doch. Wir bauen denen Denkmäler.
Natürlich. Aber Jesus durchschaut diese nachträgliche Verehrung. Er sagt, ihr baut diese Denkmäler nicht, um die Botschaft zu leben, sondern um eure eigenen Hände in Unschuld zu waschen.
Ah, verstehe. Tote Propheten sind halt bequem.
Genau. Tote Propheten können keine unbequemen Wahrheiten mehr aussprechen. Und während sie die Toten feiern, planen sie, den lebenden Propheten, der direkt vor ihnen steht, umzubringen.
Wow. Und dann beschwört er ja das Blut all der Gerechten herauf, vom ersten Mord an Abel bis hin zu, wer war der andere? Sacharja?
Richtig, Sacharja. Da müssen wir echt kurz innehalten.
Wer war das?
Zacharia war ein Priester, der direkt im Vorhof des Tempels, also am heiligsten Ort der Nation, ermordet wurde.
Was?
Das ist ja, als würde man einen politischen Auftragsmord direkt vorm Altar im Vatikan verüben. Absolut. Und das kollektive Trauma dieses Mordes war so extrem, dass es darüber eine richtig düstere Legende gab.
Erzähl.
Die Legende besagte, dass das Blut des Zacharia an dieser Stelle im Tempel einfach nicht trocknen wollte. Es blubberte und sprudelte unaufhörlich aus dem Steinboden.
Immer.
Jahrelang.
Ach krass.
Ja, und als die babylonische Armee später Jerusalem eroberte, sah der feindliche Kommandant dieses kochende Blut. Als er erfuhr, was das ist, hat er massenhaft Priester dort abgeschlachtet, um es zu sühnen, bis die Quelle irgendwann versiegte.
Das ist ja ein Horrorszenario.
Ja. Und indem Jesus auf Zacharia verweist, drückt er den Finger ganz tief in diese alte Wunde. Er sagt, euer System leert die Schuld all dieses Blutes auf eure Generation.
Eine unfassbar schwere Anklage. Aber trotzdem, und das finde ich so spannend, das ist kein Moment des Triumphes für ihn, ne? Er steht ja nicht da und sagt, haha, jetzt habe ich euch.
Nein, gar nicht. Im selben Atemzug bricht er nämlich in Tränen aus. Er weint über Jerusalem.
Er weint nach dieser harten Standpauke.
Ja, hier fällt die Maske der harten Rhetorik. Er vergleicht sich mit einer Henne, die ihre Küken unter den Flügeln sammeln will, um sie vor dem Sturm zu schützen.
Ein sehr mütterliches Bild.
Richtig, das war in der jüdischen Theologie ein Bild für die Shinchina, also die liebevolle, oft weiblich konnotierte Präsenz Gottes. Er hasste diese Elite nicht.
Er attackierte sie, weil er sah, dass ihr Weg in die absolute Zerstörung führt.
Exakt. Und diese Zerstörung bringt uns zur allerletzten, düstersten Prophezeiung hier, dem Ende des Tempels.
Die Jünger versuchen ja danach noch die Stimmung zu retten, oder? Die zeigen ihm so, hey, schau mal diese riesigen, prächtigen Steine des Tempels.
Und wir müssen echt verstehen, wie massiv das war. Dieser Tempel war das Kronjuwel der antiken Welt. Größer und reicher als der Artemis-Tempel in Ephesus.
Die Quadersteine wogen doch hunderte von Tonnen, oder?
Ja, für jeden Juden damals war dieses Gebäude unzerstörbar. Es galt als der Fußschemel Gottes auf Erden.
Und was sagt Jesus dazu?
Er schaut auf diese scheinbare Ewigkeit aus Stein und sagt eiskalt, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben.
Das muss für die Jünger komplett unbegreiflich gewesen sein.
Ein totaler Schock. Das war für die quasi das Ende der Welt.
Und das Krasse daran ist ja, er behielt Recht. Ziemlich genau 40 Jahre später, also im Jahr 70 nach Christus.
Was biblisch gesehen exakt einer Generation entspricht.
Stimmt. Da kamen die Römer und haben den Tempel wirklich komplett dem Erdboden gleichgemacht. Das Gold ist in den Ruinen geschmolzen. Aber der wirkliche Schock, und da schließt sich der Kreis zu unserer Heuchelei, ist ja, wie es dazu kam.
Ganz genau. Es begann nämlich im Inneren.
Also nicht durch die Römer.
Nein. Wir wissen, was 4 Jahre vorher, im Jahr 66, passierte. Radikale jüdische Patrioten, die Zeloten, sind in den Tempel eingedrungen.
Um den Aufstand gegen Rom zu übernehmen.
Richtig. Und in ihrem fanatischen Reinheitswahn haben sie die eigenen Priester direkt im Heiligtum abgeschlachtet.
Oh mein Gott.
Für viele war das der Moment des Greuels der Verwüstung. Die ideologische Reinheit hatte sich komplett gegen sich selbst gewendet. Der Tempel wurde von innen heraus durch Machtgier und Gewalt entweiht, lange bevor überhaupt der erste Römer an die Mauer klopfte.
Wow, das System hat sich also buchstäblich selbst aufgefressen. Das ist echt eine eiskalte Realisierung. Es ist so krass radikal, sich vor dieses Zentrum der Macht zu stellen und denen ins Gesicht zu sagen, eure Fassade glänzt, aber die Wände sind verrottet, es wird alles zusammenbrechen.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, sehen wir, wie Propheten immer arbeiten.
Wie meinst du das?
Sie nutzen kurzfristige Zerstörung, wie hier den Fall des Tempels, als Linse. Sie machen sichtbar, dass jedes System, das Menschen ausbeutet, statt ihnen zu dienen, irgendwann unter seinem eigenen toxischen Gewicht kollabiert.
Und das bringt uns echt zum Kern dessen, was wir heute aus dieser Geschichte lernen können. Wenn du uns heute hier zuhörst, das ist weit mehr als nur alte Theologie.
Absolut. Es ist super aktuell.
Ist eine zeitlose Warnung vor Heuchelei. Vor der Gier nach Titeln. Wenn Führungskräfte, egal ob in der Politik, in Firmen oder in der Kirche, anfangen, das Wasser zu predigen, aber heimlich den Wein trinken. Wahre Führung muss immer dienen bedeuten, nicht herrschen.
Sehr gut zusammengefasst.
Danke. Also, wir haben jetzt echt viel darüber gehört, wie so eine elitäre Gruppe winzige Mücken aus ihrem Wasser gefiltert hat, um ihre eigene Reinheit zu beweisen, während sie riesige, ethische Kamele einfach runtergeschluckt haben.
Ja.
Und hier ist mein letzter Gedanke, den du heute mal mit in deinen Tag nehmen solltest. Wenn wir uns heute unsere moderne Gesellschaft anschauen, unsere digitale Empörungskultur, die hitzigen Debatten,
wo sich ja alle ständig aufregen.
Genau. Was sind denn heute diese metaphorischen, winzigen Gewürze und Mücken, über die wir uns jeden Tag in den Kommentarspalten bis aufs Blut streiten?
Eine sehr gute Frage.
Und noch viel wichtiger. Welches kolossale Kamel schlucken wir eigentlich gerade völlig unbemerkt als Gesellschaft hinunter, während wir uns gleichzeitig für unsere scheinbare moralische Überlegenheit feiern? Denk mal darüber nach.